Donner und Reuschelmarkt kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Die weltweiten Turbulenzen an den Aktienmärkten gehen in die nächste Runde. Der DAX hat am Dienstag seine Talfahrt fortgesetzt und lag erneut im Minus. Trotz positiver Vorgaben aus den USA blieb die Stimmung am deutschen Aktienmarkt weiterhin angespannt. Guten Morgen, Carsten. Wie ist deine aktuelle Einschätzung?
Hallo, schönen guten Morgen, Eva. Ja, du hast es schon richtig umrissen in meinen Augen. Die Lage ist weiterhin angespannt und wir sehen weiterhin sehr, sehr hohe Schwankungen, außergewöhnlich hohe Schwankungen an den Aktienmärkten. Es ist weiterhin so, dass wir mehrere Prozentpunkte an einzelnen Tagen nach oben oder nach unten laufen. Und das große Problem, was an den Börsen eben besteht, ist, dass wir weiterhin eine sehr, sehr hohe Unsicherheit haben und die vor allen Dingen natürlich resultierend aus diesen seit Anfang April eskalierenden Handelskonflikten, seit dem sogenannten Liberation Day von Donald Trump, wo er ja ganz, ganz viele Handelspartner weltweit mit deutlich höheren als erwarteten Zöllen zunächst einmal bedacht hat, die dann oftmals wieder zurückgenommen wurden. Dann waren einzelne Produktkategorien ausgenommen. Es wurde immer aber angekündigt, dass die auch zukünftig nochmal mit Zöllen belegt werden. Dann gab es zwar positive Entwicklungen, das hat zwischenzeitlich für steigende Aktienkurse geführt, wie beispielsweise ein Aufschub von 90 Tagen bei den Zöllen, die beispielsweise gegenüber der Eurozone oder der Europäischen Union aufgelegt wurden. Aber dann gibt es auf der anderen Seite immer wieder auch Entwicklung in die andere Richtung, also weitere Eskalationen, vor allen Dingen im Handelskonflikt mit China, haben wir bisher eben keine Erleichterung gesehen. Wir haben im Moment die Situation, dass sowohl China als auch die USA mit jeweils sich gegenseitig sozusagen mit jeweils über 100% Zöllen belegen. Und das Ganze ist einfach ein Umfeld, wo es den Börsen oder den Kapitalmarktteilnehmern ganz, ganz schwer fällt, zukünftige Umsätze und Gewinnerwartungen von Unternehmen zu kalkulieren. Und das wird ja heute schon eingepreist an den Börsen. Und entsprechend hoch sind eben die Schwankungen. Man sieht das ganz konkret jetzt auch in der Quartalsberichtssaison. Also die Unternehmen berichten jetzt ihre Ergebnisse für das erste Quartal. Das geht so langsam los. Und man kann jetzt schon erkennen, dass zwar konkret gesagt wird, wie eben die Geschäfte im ersten Quartal gelaufen sind, aber dass ganz, ganz viele Unternehmen kaum in der Lage sind, klare Aussichten zu formulieren und alle verweisen eben auf diese Unsicherheit aus dem Handelskonflikt heraus resultierend. Und damit kann man, glaube ich, sagen, die Einschätzung nach vorne betrachtet ist, dass wir, solange wir nicht eindeutige Fortschritte von politischer, handelspolitischer Seite sehen, also auch klare Regelungen, nicht nur einfach Aufschub um einige Tage oder ähnliches, sondern klare Regelungen, solange werden wir diese Unsicherheit, diese höheren Schwankungen mit Sicherheit behalten. Ich gehe allerdings davon aus, dass die größten Kursrücksetzer, also wenn wir es in Summe mal betrachten, seit Anfang April zumindest hinter uns liegen könnten.
Hinter den Kursbewegungen steckt ja auch vor allem die Sorge der Anleger um die Unabhängigkeit der Fed, die ja immer irgendwie für Vertrauen sorgte. Trump missachtet ja quasi den Kurs von Powell und der Druck scheint zuzunehmen.
Ja, das ist absolut so. Und hier haben wir eigentlich eine ähnliche Situation wie in Sachen Handelskonflikt. Es ist nämlich keine klare Linie erkennbar. Es ist ein Hin und Her einfach von Drohungen von Seiten Trumps, von wirklich auch Beleidigungen von Seiten Trumps in Richtung dem Fed-Chef Jerome Powell und dann wieder Relativierung. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass auch auf diese Unsicherheit und auf diese fehlende Perspektive und fehlende Planbarkeit die Börsen extrem nervös reagieren. Hier sind es dann die Aktien mal wieder auch, die schwächer gehen. Aber vor allen Dingen merkt man das in anderen Kategorien. Der US-Dollar hat sich deutlich abgeschwächt, nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch weltweit gegenüber ganz vielen anderen Währungen. Auf der anderen Seite sind die Zinsen für US-Staatsanleihen relativ stark angestiegen, aus dieser Unsicherheit resultierend. Und auch Gold, der klassische sichere Hafen der Kapitalanlage, hat in den letzten Tagen oder im Zuge eigentlich der letzten Wochen, im Zuge dieser Unsicherheiten, sowohl handelskonflikttechnisch als auch was die Position der Fed angeht, hat Gold immer wieder neue Höchstkurse erreicht, stand zwischenzeitlich schon bei $3,500. Also man merkt auch das, und das kann man insgesamt pauschal eigentlich sagen, bezieht sich eigentlich auf die gesamte politische Leitlinie Donald Trumps, der neuen Regierung in den USA, sie sorgt eben für eine extrem hohe Unsicherheit. Und mit dieser Frage um die Unabhängigkeit der Fed schwingt natürlich auch noch eine größere Frage mit. Das ist nämlich die Frage, halten die Institutionen diese Regierung, diese Legislatur unter Donald Trump aus? Oder ist es so, dass man sich wirklich auf ein neues, institutionell anderes Amerika einstellen muss? Und das hätte dann tatsächlich globale Auswirkungen. Das würde global die Finanzmarktstabilität untergraben. Wenn man sich eben nicht mehr auf Amerika, was nach wie vor der größte, der tiefste, der wichtigste Finanzmarkt der Welt ist, auf die Institutionen in Amerika verlassen kann. Und hier ganz konkret geht es natürlich darum, wird die Fed weiterhin unabhängig ihre Geldpolitik umsetzen können, so wie Jerome Powell das immer wieder unterstrichen hat. Er lässt sich bisher ja auch nicht von diesem politischen Druck beeinflussen. Oder wird es am Ende so sein, dass die von Trump immer wieder geforderten Zinssenkungen dann doch auch von der Fed umgesetzt werden? Im Moment sieht es in meinen Augen so aus, als würde die Fed diesem politischen Druck widerstehen können und tatsächlich ihre unabhängige Geldpolitik umsetzen.
Welche Auswirkungen hat all das auf Wachstum, die Inflation in den USA und die in der Eurozone?
Ja, wir sehen jetzt schon ganz konkret die Auswirkungen, weniger wegen der Höhe der Zölle als vor allen Dingen aus dieser sehr, sehr großen Unsicherheit resultierend, wie ich das eben schon skizziert habe. Und es gab jetzt gerade gestern eine Veröffentlichung des Internationalen Währungsfonds, des IWF. Die haben ihre Wachstumsprognosen, die sie turnusgemäß quartalsweise aktualisieren, jetzt nochmal aktualisiert und auch deutlich adjustiert. Und es sieht so aus, dass für die USA im laufenden Jahr ein Wachstum von nur noch 1,8% erwartet wird. Im nächsten Jahr 2026 dann ein Wachstum von 1,7%. Also damit ist das Bild klar. Die US-Wirtschaft befindet sich in einer Phase der konjunkturellen Abkühlung. Und das Ausmaß dieser konjunkturellen Abkühlung ist zweifellos durch diese Unsicherheit handelskonflikttechnisch getrieben. Das Ausmaß dieser konjunkturellen Abkühlung ist größer geworden in den letzten 3 Monaten. Für die Eurozone sind die Wachstumsraten ebenfalls nach unten revidiert worden. In diesem Jahr wird 0,8% Wachstum erwartet. Also immerhin eine leicht positivere Entwicklung, ein leichter Aufschwung. Im nächsten Jahr dann 1,2%. Und für Deutschland ist die Wachstumserwartung vom IWF für dieses Jahr auf 0% herabgesetzt worden. Und damit schwingt ganz klar auch das Risiko mit, dass wir in Deutschland in diesem Jahr erneut, und das wäre dann das dritte Jahr hintereinander, erneut eine Rezession, also negatives Wachstum sehen können. Auch diese Prognosen, die sind sehr, sehr vage, sehr, sehr volatil, hängen eben ganz klar einfach davon ab, wie politische Aktionen einerseits eben von Seiten der USA, andererseits aber auch politische Reaktionen auf diese neuen Zölle, die US-seitig erhoben wurden, aussehen. Also man muss insgesamt weiterhin festhalten, die Prognosefähigkeit sowohl an den Kapitalmärkten als auch für volkswirtschaftliche Faktoren ist weiterhin deutlich herabgesetzt. Zur Inflation. Da sieht es so aus, dass wir in der Eurozone einen entlastenden Effekt sehen, was die Inflation angeht, und zwar durch diese schwächere Wachstumsdynamik heraus. Also Nachfrage nach Investitionen und Nachfrage nach Konsum nimmt ab. Und das sorgt dafür, dass Inflationsdruck tendenziell schwächer wird, aber auch durch ganz klare Preisbewegungen. Die Ölpreise zum Beispiel sind ja deutlich ins Rutschen gekommen, liegen deutlich unter 70 Dollar. Und für die Eurozone macht sich dann noch ein weiterer Punkt inflationsdämpfend bemerkbar. Das ist der deutlich festere Euro. Ich habe das eben skizziert. Der Dollar hat ja deutlich abgewertet. Der Euro hat im Gegenzug aufgewertet. Und das heißt, dass in Europa alle Rohstoffe, die zum großen Teil in Dollar gehandelt werden, weltweit jetzt mit einem aufgewerteteren Euro eingekauft werden. Und das heißt eben, diese Rohstoffpreise kaufen wir billiger ein. Das wirkt inflationsdämpfend. Und so kann man davon ausgehen, dass gerade jetzt auch die April-Inflationsdaten, die werden in den nächsten Tagen veröffentlicht, wahrscheinlich das EZB-Inflationsniveau von 2% treffen oder vielleicht sogar darunter liegen können. In den USA haben wir noch ein anderes Bild. Hier wirkt die Handelspolitik ganz klar inflationstreibend. Hier wird die Inflation nicht so stark sinken in den kommenden Monaten, weil Zölle Preiserhöhungen für amerikanische Verbraucher bedeuten.
Laut der letzten Aussagen Trumps scheint ja zumindest eine Einigung zwischen China und den USA möglich oder nicht ganz in weiter Ferne. Als wie wahrscheinlich achtest du diese und wie könnte sie aussehen?
Ja, ich halte eine Einigung tatsächlich für relativ wahrscheinlich, weil wir im Moment eine Situation haben, mit denen beide Volkswirtschaften, weder die USA noch China, gut leben können. Ich habe das eben schon mal skizziert. Wir haben gegenseitige Zölle von 125% auf chinesischer Seite und 145% auf US-Seite für chinesische Importe. Und das sind einfach Situationen, da kann man nicht kalkulieren. Wir haben ja eine weiterhin sehr hohe wirtschaftliche Abhängigkeit. Also es werden viele, viele Waren und Güter zwischen China und den USA hin und her transportiert. Und wenn sich die Preise für diese Güter mal eben mehr als verdoppeln, dann bremst das eine Wirtschaft natürlich massiv aus und das halten beide Volkswirtschaften nicht lange aus. Hinzu kommen Exportbeschränkungen. Die Amerikaner beschränken weiterhin den Export von Hochleistungschips beispielsweise. Die Chinesen reagieren damit, dass sie den Export von seltenen Erden oder anderen wichtigen Rohstoffen, wo sie quasi auch ein Monopol haben weltweit, deutlich beschränken. Und das hat massiv negative Auswirkungen auf beide Volkswirtschaften. Und darum glaube ich weiterhin auch an diesen Wirkungskanal, dass dieser ökonomische Druck, der durch diese Eskalation des Handelskonflikts ausgelöst wird, kurzfristig so groß werden muss, dass sich China und die USA in irgendeiner Art und Weise einigen. Und wie kann diese Einigung aussehen? In meinen Augen werden Zölle also nicht ganz verschwinden. Die werden sicherlich in den nächsten Jahren immer wieder ein Thema sein. Wir befinden uns in meinen Augen in einem neuen Protektionismusregime, einem verschärften Protektionismusregime. Aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen auch zwischen China und den USA Gespräche sehen und dann mindestens das Aufschieben zu drastischer Zölle, so ähnlich wie wir es gegenüber der Eurozone gesehen haben, und perspektivisch aber auch eine Einigung auf einfach ein niedrigeres Zollregime. Das ist in meinen Augen wahrscheinlich.
Worst-Case-Szenario. Hat der von Trump immer weiter angefeuerte Handelskonflikt sogar vielleicht das Potenzial, eine weltweite Rezession auszulösen?
Ja, das Potenzial hat der Handelskonflikt, gar keine Frage. Nämlich in dem Fall, wenn diese Eskalation, diese Spirale der gegenseitigen Zölle und Exportbeschränkungen oder weiterer Handelsrestriktionen immer weiter getrieben wird. Ich habe das eben skizziert, ich halte das für unwahrscheinlich, weil das wirklich massiv und ganz heftige negative wirtschaftliche Auswirkungen auf alle beteiligten Volkswirtschaften hätte. Aber das Potenzial ist da. Wenn ich nochmal auf die Prognosen des IWF zurückschaue, dann sehen wir ganz klar die negativen Auswirkungen wachstumstechnisch auch für das globale Wachstum. Der IWF geht jetzt davon aus, dass wir 2,8% Wachstum sehen weltweit in diesem Jahr. Das ist im historischen Kontext unter 3%. Das ist relativ schwach und das ist vor allen Dingen deutlich schwächer, nämlich ein halbes Prozent schwächer, als der IWF noch im Januar, also vor der Eskalation der Handelskonflikte, angenommen hat. Also ganz klare Bremswirkungen erkennbar. Ich gehe aber davon aus, dass, wie gesagt, der Druck für Einigungen so groß wird, dass in teilweise Einigungen auch kommen, so dass wir diese Drohkulisse einer weltweiten Rezession doch vermeiden können.
Abschließend noch ein hoffentlich positiver Ausblick, deine Perspektive für Aktien, Gold und den Euro.
Ja, es hängt davon ab. Ich habe das eben schon ganz kurz skizziert. Die Ausblicke sind weiterhin sehr, sehr außergewöhnlich nebulös und die Prognosefähigkeit ist deutlich herabgesetzt. Aber was man zunächst einmal für die Aktienseite sagen kann, wir werden weiterhin wahrscheinlich eine hochvolatile Phase jetzt behalten, weil es immer wieder ein Hin und Her geben wird von Erleichterungen und von Verschärfungen des Handelskonflikts. Aber wir haben es natürlich auch gerade bei den börsennotierten Unternehmen, weltweit agierenden Unternehmen mit sehr agilen und hochdynamischen Unternehmen zu tun, die es einfach auch gewohnt sind, gerade in den letzten Jahren, sich auf verschiedenste Krisensituationen einzustellen. Und das läuft natürlich im Moment auch mit Hochtouren in den Unternehmen. Das Problem ist, dass man im Moment noch nicht so genau weiß, worauf man sich eigentlich einstellen muss. Das haben wir gerade skizziert. Aber diese Perspektive, die wird sich doch in den nächsten Wochen und Monaten, denke ich, schärfen. Und damit haben wir eine Situation, wo wir ausgehend vor allen Dingen von den deutlich niedrigeren Niveaus, die wir jetzt haben im Vergleich zum Ende des ersten Quartals, doch weiterhin positiv auf die Aktienmärkte schauen können. Man muss sicherlich im Detail immer gucken, welche Unternehmen sind jetzt stärker betroffen von diesem neuen Protektionismusregime oder welche Unternehmen sind weniger stark betroffen. Und man muss auch bei allem Pessimismus, sage ich mal, was einen Handelskonflikt angeht, auch beachten, dass es weiterhin oder auf anderer Stelle positive Entwicklungen gibt. Wir haben zum Beispiel in der Eurozone aus Deutschland ja dieses 500 Milliarden Investitionspaket, was nicht sofort, aber in den nächsten Jahren perspektivisch wirksam wird, wo Unternehmen ordentliche Aufträge erhalten werden. Wir haben die Aussicht, dass eine neue Regierung in Deutschland Strukturreformen angeht. Das ist auch ein Thema, was auf europäischer Seite helfen könnte. Wir haben ohnehin die Perspektive, dass Europa und auch andere Staaten weltweit sich auf der einen Seite unabhängiger aufstellen und dafür Investitionen tätigen. Auf der anderen Seite ist in meinen Augen aber auch eine Perspektive, dass weltweit die Staaten und Volkswirtschaften, die weiterhin an Freihandel interessiert sind, sich zum Beispiel in eigenen Freihandelszonen dann möglicherweise ohne die USA organisieren. Und auch das ist eine positive Perspektive. Also man muss einfach größere Schwankungen weiter einkalkulieren bei den Aktienmärkten, aber die grundsätzliche, vor allen Dingen langfristige Perspektive ist in meinen Augen positiv. Gold funktioniert, wie wir es jetzt gerade sehen, vor allen Dingen als sicherer Hafen. Das war nicht immer so in den letzten Jahren, aber im Moment funktioniert das. Man muss ganz klar sagen, die Kursanstiege von mehr als 25% im laufenden Jahr bisher, die sind schon wirklich sehr, sehr deutlich. Und sollte es in Sachen Handelskonflikt mal zu einer Beruhigung kommen oder zu einer weniger erratischen Perspektive, dann kann es mit Sicherheit beim Gold auch mal einen deutlichen Rücksetzer geben, einfach weil die bisherige Wertentwicklung so positiv war. Aber insgesamt stimmt auch beim Gold die Perspektive und das vor allen Dingen deswegen, weil diese unberechenbare US-Politik dazu führt, dass die Unsicherheit gegenüber dem US-Dollar oder gegenüber der US-Volkswirtschaft zunimmt und damit viele Staaten, die eine hohe Dollarabhängigkeit haben, beispielsweise bei den Devisenreserven, versuchen dies zu diversifizieren und darum gerade Notenbanken aus Schwellenländern auch zukünftig weiterhin sehr stark Gold nachfragen werden, in meinen Augen. Ja, und der Euro, der hängt insbesondere natürlich auch von dieser Unsicherheit gegenüber dem Dollar ab. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine ausgeprägte Euro-Stärke sehen werden. Der Weg von 1,05 auf 1,15 innerhalb weniger Wochen, der war schon sehr deutlich. Auch hier wird es einfach eine große Abhängigkeit weiterhin von den Handelskonflikten geben und wahrscheinlich eher eine sehr volatile Seitwärtsbewegung in den kommenden Monaten.
Vielen Dank, Carsten, für den wie gewohnt spannenden Einblick und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Marktkompakt-Team.